Ja, vielleicht zum Anfangen mit der Diskussion würde ich mal dich, Karl Peter, eigentlich gerne fragen. Scheinbar ist in deiner Funktion, du bist Feldprediger, ein Widerspruch. Auf der einen Seite solltest du die Botschaft Jesu verkünden, wo vorhin der Hans Weder gesagt hat, dass wenn man sie in rein Kultur würde leben, wirklich eine Gewaltlosigkeit, eine absolute Gewaltlosigkeit drin ist. Auf der anderen Seite machst du das aber im Rahmen eigentlich für die Armee. Du bist ja Soldatenseelsorger als Feldprediger. Für eine Institution, die eigentlich Gewaltanwendung in Kauf nimmt, eigentlich sogar ausbildet, wie man Gewalt anwendet, egal wie sie jetzt gerechtfertigt wäre. Wie lebst du mit dem Widerspruch? Du wirst sicher öfters auf das angesprochen.
Ja, häufig sieht das praktisch so aus, dass wenn wir Feldprediger kommen und unsere normale Uniform anhaben, so wie sie auch die anderen Armeeangehörigen haben, dann gehört bei uns als Offizier, Hauptleute, auch Pistolen dazu. Und dann und wann fragt ein Soldat uns, wie könnt ihr das vereinigen? Ihr seid doch Pfarrer, solltet doch das Evangelium predigen und habt da eine Waffe umgehängt. Und die Frage ist berechtigt. Und wir versuchen uns dieser Frage auch immer wieder zu stellen. Uns nicht rauszuschwätzen, sondern zu sagen, wie wir das sehen vom Neuen Testament her. Eins möchte ich einfach gerade klarstellen. Ich bin eigentlich froh, hast du mich so angesprochen. Du bist Feldprediger für die Armee. Ich bin nicht etwa im Auftrag von der Armee Feldprediger, sondern im Auftrag von meiner Kirche. Die Armee ist damit einverstanden und wünscht das auch, dass die Militärangehörigen, Armeeangehörigen seelsorgerlich betreut werden. Aber sie stellt die Seelsorger nicht eigentlich selber von sich aus, sondern bittet die einzelnen Landeskirchen katholischer und evangelischer Konfession, ihnen Leute vorzustehen, die bereit sind für den Dienst. Und wir machen unsere Seelsorge, unseren Pfarrerdienst im Auftrag von unseren Kirchen, die katholischen Feldprediger, wie auch die evangelischen oder protestantischen Feldprediger. Und wenn ich in den Dienst gehe, dann mache ich im Grunde genommen dort die Arbeit weiter, die ich auch im zivilen Leben mache. Ich versuche es wenigstens. Es ist ein bisschen eingeschränkt, nicht so vielseitig, und das ist manchmal ganz angenehm. Aber es geht mir darum, die Botschaft von der Bibel, insbesondere vom Neuen Testament, weiterzugeben und für Gespräche seelsorgerlicher Art zur Verfügung zu stehen. Und den Männern, die mit einem reden wollen, versuchen, in ein gutes Gespräch zu kommen und ihnen zu helfen, ihren Problemen oder Schwierigkeiten, die sie persönlicher Natur haben.
Darf ich auch etwas nachfragen? Für mich tönt das alles ein bisschen blutleer. Wie gehst du, was sagst du zum Beispiel einem Rekrut, der zu dir kommt und sagt, ich kann nicht auf Scheiben schiessen in Menschenform? Ganz konkret,
ja,
auf diesen Widerspruch hin.
So eine Frage haben nicht nur Rekruten, sondern manchmal auch Leute, die in den Weg kommen, die nicht nur nicht auf Scheiben schiessen können, sondern überhaupt keine Waffen mehr wollen anlangen. Und da gibt es nur eins. Für mich, ich versuche den nicht zu überschnurren. Ja komm, und mach doch jetzt kein Theater und weiss ich was. Sondern ich frage ihn, warum kannst du das nicht, willst du das nicht? Und ich kann dann nur ermutigen, das auch seinen Vorgesetzten zu sagen. Und ich bin auch bereit, ihn zu begleiten, dabei zu sein, wenn er das seinen Vorgesetzten mitteilen will. Ich muss ihn aber auch, ich finde auch seelsorgerliche Verantwortung raus, ihn auf allfällige Konsequenzen aufmerksam machen. Aber ich werde ihm auch anbieten, so gut ich das nur kann und so weit ich das nur kann, ihn zu begleiten und bei ihm zu sein, auch wenn er so einen Entscheid fällt und entsprechende Konsequenzen dann muss auf sich nehmen.
Und dir macht es also keine Mühe, in einer Struktur zu arbeiten, wo einem Menschen unter Umständen die Alternative lässt. Entweder du schiessest auf so Scheiben oder du wirst einfach eingelocht. Also quasi zwischen die Alternative zwischen Denken und geköpft werden.
Ja. Natürlich, doch, das macht mir Mühe. Aber du hast zwar gesagt, in der Einleitung zur Sendung, wir wollen nicht von Gewalt reden, die so im Alltag passiert. Aber wenn ich vielleicht gleich einfach nur ganz knapp das ansprechen darf, im Alltag, ja, da erleben wir es ja eben auch immer wieder, dass wir in einem System von Gewalt drin sind, wo wir uns nicht können schnell entziehen können. Und ich will eben kein Besonderer sein und kein anderer sein als andere Menschen. Ich bin jetzt einmal Pfarrer und darum bin ich auch bereit, in der Armee meinen Pfarrerdienst zu tun, so wie ein Arzt auch bereit ist, in der Armee seinen Arztdienst zu tun.
Ja, also ich sehe einfach einen Pfarrer in der Armee, das, was eben die weit grosse Mehrheit des Christentums im Prinzip bei unseren Gesellschaften muss erfüllen, nämlich eine staatstragende Funktion. Also ich weiss jetzt nicht, ob der von dem dritten Interview, ein Menuist, ob es den auch würde als Feldprediger nehmen, oder? Und das Soldaten, jemand, der jung ist, der in die Armee geht, dass der auf jeden Fall Schwierigkeiten hat mit der Autorität, mit der Brutalität in der Armee, mit der Menschenunwürdigkeit auch in der Armee, weil es kann ja nicht sehr viel diskutiert werden, wenn ich so Rekruten höre, wenn sie ihre Rekrutenschule gemacht haben, wenn sie irgendwie Diskussionen anreissen oder so, denen wenigen Mal, wo so Diskussionen stattfinden, dann werden die relativ gleich abgeklemmt oder umbogen oder wie auch immer. Also, dass du eine staatserhaltende Funktion hast und quasi diesen Rekruten, die es schlecht gehen, dass du die ein bisschen aufpäppeln tust. Oder? Das kann ein Offizier nicht machen, weil er wahrscheinlich auch die Sprache nicht hat und wahrscheinlich auch zu fest auf seinen Militaristentrip ist. Und dass du dann die Funktion hast. Und dort hättest du also schon eine staatserhaltende Funktion als Feldprediger. Und ich frage mich, was, ja, das ist jemand wie in einem Asylheim, ein Funktionär, der halt eine relative Situation von Gewalt, nämlich Asylanten in Asylheim, die quasi muss noch durchziehen und ein bisschen aufpäppeln. Und da sehe ich das Problem, ob du das nicht siehst und ob du nicht siehst, dass du quasi ein Werkzeug bist von denen, die das Militär überhaupt aufrechterhalten wollen. Also nicht Gewalt oder nicht Gewalt, weil es gibt ja andere Priester, die Gewalt ausüben, aber mit dem Volk zusammen, nämlich von unten. Also die ganzen Guerilla-Priester in der dritten Welt, was ja häufig gibt.
Darf ich dich da jetzt gerade noch etwas fragen, was mir einfach auffällt beim Zuhören? Du äußerst dich ja doch sehr deutlich, also auch gegen die ganze Gewalt innerhalb von der Armee, die Rekruten, also die nichts zu sagen haben und die müssen parieren und all diese Sachen. Jetzt, wo stehst du aber politisch? Ich weiss aus der Zusammensetzung von unserer Runde, dass du dich ja sehr einsetzt, ist Nicaragua, El Salvador. Und dass du für den Befreiungskampf ja unter anderem bist, jetzt die Guerilla-Bewegungen. Sind die auch nichts anderes als Militär? Noch kommen sie von einem anderen Vorzeichen. Wie gehst du jetzt mit diesen beiden Formen, scheinbar zwei verschiedenen Formen von Gewalt um? Ob das jetzt unsere Armee sei oder eine andere bewaffnete Gruppe? Nennen wir es einfach mal bewaffnete Gruppe.
Ja, aber das ist. Gewalt ist für mich ein bisschen abstrakt dargestellt, wenn man einfach generell über Gewalt redet, wenn man über ethische, moralische Prinzipien von der Gewalt redet, da kommt man der Sache schon näher. Da tut man sie versuchen einzureisen. Tut sie auch schon als Unterdrückerinstrument. Etwas, wo man einem anderen etwas leid macht, tut man sie anschauen. Aber ich glaube, wir kommen nur auf den Punkt, wenn wir sehen, für was die Leute Gewalt anwenden. Ob sie es wirklich als letztes Mittel benutzen, ob sie es im Prinzip verachtet und ob sie eben für eine Gemeinschaft, für ein Gesellschaftssystem die Gewalt anwendet, wo sie wirklich das Gefühl haben, das Gesellschaftssystem bietet Gewähr, dass weniger Gewalt dann laufen. Also da müsste man natürlich eben auch strukturelle Gewalt und so weiter, also auch, vor allem auch die wirtschaftliche Gewalt. Also Für mich ist dort die Wurzel von der Gewalt, nämlich einfach von Leuten, die andere Leute brauchen, müssen unterdrücken, um quasi ihre Sachen zu haben, ihre Profite oder wie du das immer willst nennen, ihre Macht, die aber letzten Endes auf wirtschaftlichen Interessen beruht. Und dort ist natürlich für mich ein völlig anderer Fall, wenn eine Befreiungsbewegung Gewalt anwendet, dass sie eine Gewalt anwenden will, um sich von ihrer Unterdrückung oder Fremdbestimmung loszusagen und können mehr mitreden, mehr sich beteiligen an einer anderen Gesellschaft. Und dort finde ich schon nicht einfach prinzipiell ja, Armee gleich Armee, sondern ich untersuche dann schon. Ich war ja auch in Nicaragua und habe... Ich habe auch den Horror von Uniformen etc. Aber ich konnte dort also schon können entdecken, dass die völlig, du kannst das gar nicht vergleichen, eine Volksarmee dort, eine Miliz mit einer Armee in der Schweiz. Die Leute haben diskutiert und haben untereinander völlig ein anderes Verhältnis gehabt zu ihren Vorgesetzten, als es da in der Schweizer Armee hat. Also ich habe da auch die Rekrutenschule gemacht. Oder? Und insofern ist für mich dort eigentlich die Volksarmee hat für mich fast etwas Befreiendes gehabt. Wie die Leute gedacht haben, wie sie diskutiert haben, für was sie sich eingesetzt haben. Für mich hat es etwas damit zu tun gehabt, von Solidarität, von nicht nur schwätzen, sondern sich eben auch letzten Endes sein Leben einsetzen, um etwas zu erreichen. Und das ist natürlich, kannst du da überhaupt nicht sehen. Wie wenn du die Leute ansprichst, die sind eingeschüchtert, sie sind stumpf, sie sind sehr, sehr eingleisig in ihren Argumentationen oder haben Angst. Und dort spürst du dass die Atmosphäre von Angst nicht, sondern dort haben die Leute Lust, über Gott und das Leben und alles zu diskutieren. Und warum sie überhaupt in dieser Armee sind, wird dort natürlich diskutiert. Da siehst du wenig Diskussion. Und wenn halt da die Argumente von den bösen Russen, die uns gegen invadieren, ist für mich halt das ein abstraktes und dummes Argument. Wenn es dort das Argument ist von der Aggression von den USA, ist das etwas sehr Konkretes und halt spürbar. Das sind für mich das zwei Realitäten, die du gar nicht kannst vergleichen, eine Armee dort und eine Armee da.
Das klingt mich richtig. Aber darum, glaube ich, darfst du auch die Befreiungsarmee von Nicaragua nicht einfach als positiv herstellen und die Schweizer Armee einfach als negativ. Just weil wir in unterschiedlichen Situationen sind. Wir sind ja nicht in der Situation von der akuten Bedrohung, so wie es in Nicaragua der Fall ist. Und ich glaube, wenn wir in der gleichen Situation wären, da in der Schweiz, dann gäbe es aber sicher auch viel mehr Gespräche in der Armee. Ich wünschte mir, dass auch in unserer Armee, nicht nur dort, mehr das Gespräch geführt würde über den Sinn von der Armee, über den Sinn von unserem Wirtschaften, über den Sinn von unserem Lebensziel unter den Soldaten, zwischen Soldaten und Offizieren. Ich bin manchmal richtig deprimiert, dass ich das Gefühl habe, wenn ich das Gefühl habe, und das irgendwie so spüren, wie unüberlegt doch viele einfach leben. In der Armee leben, aber auch im Alltag leben und so oberflächlich leben. Und aus deinen Schilderungen heraus kann ich mir also gut vorstellen, dass das tatsächlich in Nicaragua anders läuft. Einfach von den gegebenen Verhältnissen aus. Man hört ja ähnliches beispielsweise auch aus der Armee von Israel oder auch aus anderen Armeen, die einfach in einer ähnlichen Situation sind. Also ganz gleich dann in welchem politischen Lager. Aber ich glaube, es ist just wegen den unterschiedlichen Voraussetzungen nicht gerechtfertigt, dass man sich die beiden Armeen, Nicaragua und Schweiz, einfach so direkt gegenüberstellt. Und dann wertet, oder? Ich hätte dich nämlich gerne vorher auf deine Äußerungen gefragt, aber mindestens Zielsetzung, nicht nur von ein paar führenden Militärs in unserem Land, sondern ich glaube doch von einer politischen Mehrheit, ist, eine Armee zu haben für die Erhaltung von dieser auch wieder mit Grenzen behafteten Freiheit, die wir in unserem Land haben. Ähnlich wie in Nicaragua. Sie wollen ja sich möglichst grosse Freiheit erhalten und sehen auch die Notwendigkeit, dass sie dazu nicht nur und nicht ausschließlich, aber auch das Instrument von einer Armee brauchen. Leider. Ich bin traurig, dass das in Nicaragua so ist und in Nicaragua nicht hätte können anders laufen.
Aber jetzt ergibt sich aus euren Worten, also wenn ich es jetzt mal ganz zugespitzt sage, etwas ganz Komisches, nämlich dass in einem Land oder in einer Armee, wo Gewalt ein reales Faktum ist, wo man weiss, wieso, dass man aufrüstet, dass man parat ist, dass dort quasi besser geht, dass mehr läuft, dass die Leute irgendwie bewusster sind. Und dort, dass es nur um androhte Gewalt geht, quasi nur um Schreckgespenst vom bösen Russen am Horizont, wo es dann gleich mal kommt, dort ist es verschissen. Also, wir müssen einen Krieg haben.
Ja, also ich glaube, wenn du die Situation heute anschaust, mit den Befreiungen, die gelaufen sind, dann aus der Geschichte raus, dann, ja, dann ist es Krieg schon längst. Also wir müssen keinen haben, der läuft permanent. Und der läuft, das ist jetzt halt eine geschichtliche Situation heute, sagen wir mal, Macht wie USA, und ich zähle da die Sowjetunion nicht dazu, weil ich sie als immer noch als Volk empfinden, das sich befreit hat in der Russischen Revolution. Also, dass die Macht wie die Vereinigten Staaten, die Industriemacht in Europa, wo quasi durch ihre wirtschaftliche System die Notwendigkeit empfindet, andere Völker zu unterdrücken, dass das wird ein langer Prozess sein. Und der Prozess läuft immer. Und das finde ich auch bei der Friedensbewegung etwas sehr schade, dass sie im Prinzip immer für den Frieden sind. Dabei, wir leben in einer Kriegssituation. Wir können jetzt am runden Tisch sitzen, aber in der dritten Welt gibt es laufend Krieg, also mit militärischen Waffen. Und sonst ist der Krieg, wenn man von den Waffen vom Hunger redet oder alles, also wissen wir auch, dass es auch sonst Menschen sterben aus Ungerechtigkeit, die nicht durch eine Querkugel sterben, sondern durch andere Arten auch. Und das, glaube ich, da müssen wir uns damit abfinden. Und dort sage ich eben, es nützt uns gar nicht, uns aus dem Konflikt mit einer, sage ich, einer gewaltlosen Haltung draus zu halten. Das würde ich respektiere das. Ich finde, vor allem dort respektiere ich es, wo die Leute einfach noch recht viele Konsequenzen auf sich nehmen, wie illegale Handlungen. Also letztens war jemand vom Sanctuary Movement von den USA da gewesen. Ein Christ, das ist eine christliche Bewegung, die eben Flüchtlinge aus El Salvador und Guatemala sogenannt illegal beherbergen und die also schaurig viel auf sich nehmen. Oder wir sehen die Priester gegen den Atomkrieg, wo zu Teil 10, 15 Jahre Knast auf sich nehmen und dort Sackkonsequenz sind. Das finde ich etwas, was ich schaurig gut finde. Und es gibt andere, die jetzt eher meine Gesinnung haben, Marxisten, die verdammte Opportunisten sind, oder? Und die laut ausrufen, wenn es dann mal irgendwie ein bisschen heiss wird, wo dann zurückschrecken. Und das, glaube ich, ist die Situation. Und darum finde ich es eben, ich finde es schon gut, über ethische und moralische Aspekte der Gewalt reinzubringen. Also, dass wir nicht waffengeil werden oder dass wir nicht militaristisch werden, dass wir uns das ständig immer wieder hinterfragen. Aber dass die Basis die ist, dass wir nur, dass wir eine Entscheidung müssen treffen müssen. Welche Stellung nehmen wir in dem Krieg ein? Also die Entscheidung, die vielleicht früher noch mal beim Ersten Weltkrieg gelaufen ist. Also sollen wir jetzt mit unserer Nation, dort ist die pazifistische Bewegung ist ja dort weitgehend von der Arbeiterbewegung ausgekommen, nicht? Also sollen wir jetzt gegen unsere Brüder Krieg führen oder sollen wir das verweigern und quasi, dort hat mal das Slogan geheißen, Krieg, dem imperialistischen Krieg, oder? Die haben nicht gesagt, Frieden, sondern sie haben genau gewusst, entweder stellen wir uns auf die Seite von denen, denen es schlecht geht wie uns, denen, die unterdrückt ist, nämlich anderen Arbeiterinnen, oder wir stellen uns für unsere Nation zur Verfügung. Und alle Nationen, auch noch dazu mal, sind ja Nationen mit einem mit einer kapitalistischen Wirtschaftsstruktur. Also haben sie sich letzten Endes für Herrschende zur Verfügung gestellt. Und ich möchte nur noch schnell zu dir sagen, ich will da nicht lange zu politisieren, aber es ist natürlich etwas ganz anderes als in Israel, weil Israel führt meiner Meinung nach einen krassen Aggressionskrieg. Und das glaube ich schon, das könnte man von Gewalt, also bin ich, da kann man klar sagen, jegliche Aggressionskrieg ist zu verurteilen. Ob jetzt der unter dieser oder jener Fahne gemacht wird. Ich glaube aber, ein sozialistisches System hat das nicht nötig, Gewalt auszuwenden gegen andere Völker, gegen andere Menschen, andere Menschen. Ich glaube, sie kann ein Wirtschaftssystem haben, wo sie das, wo gar nicht Struktur gegeben ist, dass sie muss andere Länder besetzen muss, um sie können auszubieten. Und dort habe ich schon noch eine Hoffnung, dass quasi durch diese Gewalt, die ich in bestimmten Momenten bereit wäre anzuwenden, dass ich tatsächlich die Überzeugung habe, dass das für eine gewaltfreie Gesellschaft wird sein wird. Dass ich aber die Überzeugung habe, dass die sich nicht wird errichten, solange ich lebe. Das ist die Schweizer gar nicht.
Okay, wir sind ein bisschen am toten Punkt. Machen wir ein Stück Musik. Ich weiss noch nicht, was es ist. Ich sage es nachher an.
Niemand kann deine Schönheit bewundern, sprach der Teufel zu Gott in der Höhe. Und ich habe mich selbst an die Wand gemalt. Auch das kann niemand sehen. Wozu diese ewige Finsternis? Entschuldige, du Gott, ich verstehe das nicht. Du hast recht, rief der Herr zum Teufel, und er sprach: Es werde Licht. Gut, sprach der Teufel zum Herrn, du hast Tag und Nacht geschaffen. Doch wenn es Tag ist, wo wirst du spielen? Wenn es Nacht ist, wo wirst du schlafen? Du hast recht, rief der liebe Gott. Du weißt, der Herr baut nie auf Sand. Und er nahm sich sogleich den Himmel und setzte ihn in Stand. Gut gemacht, sprach der Teufel. Du wohnst jetzt, wie sich's gehört. Nur der Ausblick, den du hast, der ist deiner noch nicht wert. Ja, bunte Blumen sollen blühen auf der Erde. Ich will Farben sehen, rief der Herr. Und er schuf auch die grünen Wälder. Und er schuf das blaue Meer. Sei gepriesen, rief der Teufel. Du hast ein Wunder vollbracht. Du hast die Erde da unten schöner als deinen eigenen Himmel gemacht. Schöner als den eigenen Himmel? Das hörte der Herr nicht gerne. Und er schmückte ihn schnell mit Juwelen. Das waren Sonne, Mond und Sterne. Welch eine Pracht, jubilierte der Teufel. Psalmen sollen erklingen. Doch das Problem ist, edler Herr, es ist niemand da, sie zu singen. Dann müssen Sänger her, rief Gott, die zu mir schnattern, miauen, tirillieren, die zu mir bellen, die zu mir röhren. Und der Herr schuf die Tiere. Geliebter Herr, schleimte der Teufel,
5 Wunder hast du vollbracht. Aber fehlt nicht noch ein Wesen, nach deinem Ebenbild gemacht? Das macht dir selbst, sprach Gott. Ich bin müde, ich will schlafen. Und so hat am 6. Tag der Teufel den Menschen erschaffen.
Soweit die pessimistische Version von Ludwig Hirsch zur Erschaffung der Welt. Sie gibt mir Gelegenheit zu einer Überleitung zu verschiedenen Fragen, die mir da auftaucht sind, während dem, dass du geredet hast, Guy. Der Markus hat vorher mal angetönt, provokativ, brauchen wir Krieg, um motiviert zu sein, also brauchen wir den Krieg. Und zudem ist mir eine ganz persönliche Frage auftaucht, und zwar, du hast dann geredet von den Befreiungen, die passiert sind. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen politischen Situationen eingehen. Aber ich frage mich, wenn ich Geschichte so durchforsche, ohne Politiker zu sein, wenn ein Krieg, ein wirklicher Krieg je den Nutzen gebracht hat, den man sich von ihm erhofft hat. Das ist für mich eine Frage. Ich habe das noch nie in der Geschichte tatsächlich entdeckt. Im Gegenteil, ich sehe ihn eigentlich nur, dass es einfach kippt auf eine andere Seite. Und dass dann wie das Ganze von der anderen Seite, die dann unterdrückt ist, aufgerollt wird. Eine weitere Frage, wenn ich das einfach kurz einmal darstellen darf. Der Professor Furger hat da in dem ersten Interview dann einmal das Beispiel gebracht, das ganz persönliche. Also man muss unter Umständen mal Gewalt anwenden. Zum Gewalt minimieren, also zum Beispiel eben, was er sagt von dem kranken Menschen, wo man dann gewaltsam in ein Zimmer rein muss sperren, damit er niemandem schadet. Das ist ein Beispiel, das auf eine ganz persönliche Situation sicher stimmt. Was mir aber Mühe macht bei Gewaltanwendung in einer bewaffneten Gruppe, nennen Sie jetzt mal Armee, egal was für eine Armee das ist, ist ja immer noch immer etwas Anonymes. Für mich gesehen immer etwas Anonymes, weil ich werde ja als Soldat auf andere Leute losgeschickt, die mir ja nichts gemacht haben. Ich kenne die nicht und im Prinzip wollen die das ja genauso wenig. Die wollen mich nicht verschiessen. Ich will sie nicht verschiessen und sie mich nicht. Und dass ich das muss machen, soll machen, nur weil meine Politiker und seine Politiker obendurch keine andere Lösung finden. Und dann mit der Befreiung ist das halt für mich schon eine wahnsinnige Frage. Es gibt genug Möglichkeiten. Nimm die Obristenregime jetzt von der rechten Seite aus. Aber ich frage mich nun tatsächlich, wenn ich an die Ostblockländer denke, eisernen Vorhang, wir müssen gar nicht so furchtbar weit weggehen, wie befreit ihr tatsächlich leben? Also das wäre so der Fragenkatalog, wo mir einfach so krüsi-müsi durcheinander auftaucht ist. Ich wollte aber, bevor wir darüber reden, noch sagen, es könnte sein, dass so konfus, wie mir das auftaucht ist, auch andere Leute noch Fragen haben, die nicht da im Studio sitzen. Wenn das der Fall ist, könnten sie sich melden, und zwar über Telefonnummer 01 252 84 00. 01 252 84 00. So, jetzt gebe ich einfach mal, sage ich ja, also, wenn mir etwas dazu einfällt.
Ganz kurz nochmal.
Ja.
Also, dass du Krieg als negativ anschaust, das ist, wenn man Geschichte anschaut, sind es eben immer Kriege zwischen den Herrschenden gewesen. Es hat Befreiungskriege gegeben, Bauernkriege oder so, wo wir müssen das geschichtlich genauer studieren, wo wirklich das Volk war, das zu Waffen oder ein Bevölkerungsteil, der zu Waffen gegriffen hat und sich hat von einer Fremdherrschaft, ob jetzt die eine andere Nation ist oder ihre eigenen Beherrscher, die sich versuchen zur Wehr zu stellen. Und andererseits zeigt es natürlich, dass du wenig Befreiungskrieg studiert hast, wo Algerien, Vietnam, Kuba, Angola, Mosambik und Nicaragua geführt haben. Und, dass die, und dann ist natürlich auch, dass man eine wahnsinnige Propaganda macht, wenn die Länder sich befreit haben. Jetzt müssen wir sagen, sogenannt befreit, wie wirtschaftlich sind sie immer noch total quasi vom Welthandelssystem abhängig, wo in den Händen von unseren Ländern, unseren Industrieländern ist. Oder? Und wenn man aber das studiert, was für die Bevölkerung das wirklich gebracht hat, das würde jetzt zu weit ausführen, dann glaube ich tatsächlich, es hat wesentliche Vorteile gebracht. Schon nur der, dass sie selber über ihr Schicksal bestimmen können. Jetzt eben mit dieser Klammer wirtschaftlichen Weltwirtschaftshandel sind wir noch drin. Aber trotzdem, dass die Leute mehr an ihre, am Aufbau ihrer Gesellschaft können teilnehmen und Entschuldigung, und auch gesundheitlich, bildungsmässig etc. natürlich schon wahnsinnige Fortschritte erreicht haben. Dass aber die Länder weiter in einem Zwang inne sind, und zwar aus dem ganzen weltwirtschaftlichen Konstellation, aus der weiteren Aggression, nenne jetzt ich von einer Seite, und das sind unsere westlichen kapitalistischen Staaten, das ist ein Fakt. Und die Länder haben auch nicht den Frieden gefunden. Am Nicaragua sehen wir es jetzt am krassesten, aber wenn man das befolgt bei anderen befreiten Ländern, ist natürlich das auch so. Abgesehen davon, dass sie natürlich von früheren Entwicklungen her sowieso wirtschaftlich und sehr unterentwickelt gehalten worden sind. Und wegen der anonymen Macht, ich glaube, das ist auch wieder etwas, was wir von uns her, von unseren Armeen her kennen. Und da kann ich nur sagen, das, was ich in Nicaragua erlebt habe, dass die natürlich dort, würden die dir natürlich schon fragend ins Gesicht schauen. Erstens haben sie sehr genau, wissen sie, warum sie schiessen, und sie wissen sehr genau, gegen wen sie schiessen. Nämlich gegen Contra, gegen die Söldnerarmee der US-Amerikaner.
Ja, ich weiss es halt jetzt nicht, wohin das führen würde. Ich meine, ich wollte nur jetzt nicht eine politische Diskussion, vor allem nicht eine historische. Oder ich meine, wenn ich denke, was Tschechoslowakei für ein blühender Staat war, also ich meine, da ist für mich einfach wirklich eine Frage, ein kreativer, blühender Staat. Und ob die jetzt nun wirklich so toll haben können teilnehmen an der Entwicklung von dem, was jetzt sind, ist für mich etwas Fragliches. Ich meine, es ist jetzt nicht einmal ironisch. Aber ich weiß nicht, ob uns das jetzt tatsächlich, es würde mich interessieren, aber es bringt wahrscheinlich nicht so viel. Aber etwas hat mich jetzt einfach erschreckt. Ich bringe es vielleicht ein bisschen in die Diskussion aufs Emotionale, und ich möchte aber das vielleicht dem Karl-Peter zuschieben. Du hast dann gesagt, die Leute, die wissen genau, warum sie schiessen. Die schiessen nämlich auf ein Contra. Und mich hat das einfach im Moment wahnsinnig schockiert, dass ich gehe auf das Grund- und Urproblem wieder ein. Ich schiesse auf einen Mensch, um eine wirtschaftliche Situation zu verbessern. Ich verstehe alles, von sich müssen wehren, aber irgendwo mich hat das jetzt wahnsinnig betroffen und mich schockiert und erschüttert das. Und ich weiß nicht, ob ich das könnte, auch in einer Notsituation. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich lebe in einem westlichen Land und mir geht es gut und ich habe alles zum Leben. Aber es erschüttert mich gleich. Und ich wollte das jetzt vielleicht gleich wieder mal einem Feldprediger zuschieben. Was du zu dieser Problematik meinst?
Ich habe genau auch bei dem Satz von Guy gedacht, ja, aber hinter dem steckt doch mindestens bei dir, vielleicht auch bei den Nicaraguanern, der Gedanke, ich bin gut, der andere ist schlecht. Darum habe ich das Recht, dann runterzuschiessen. Ich will noch einen weiteren Gedanken anführen. Und das dünkt mich aber äußerst problematisch. Ich bin nicht gut und der andere ist einfach schlecht. Ich als Pfarrer, als Feldprediger bin nicht gut und du, Guy, bist einfach schlecht. Oder? Das gibt es nicht, das darf ich nicht so denken. Ein weiterer Gedanke, der mit dem im Zusammenhang steht. Wir können ja nicht ohne Macht leben. Niemand von uns. Macht ist etwas, das da ist, das wir handhaben müssen. Die Frage ist, wie. Und ich schließe mich deiner Aussage an. Es hat sicher auch Krieg gegeben, wo Durchbrüche gebracht haben, wo nachher etwas Besseres möglich war, als vorher war. Also, just auch wir als Schweizer müssen das doch ehrlich eingestehen. Und die Frage ist einfach, Wie versteht man nach einem Befreiungskrieg mit der Macht dann umzugehen? Wie handhabt man sie miteinander? Das ist die Frage. Und auf das kommt es dann letztlich an. Und daran entscheidet sich, ob durch einen Befreiungskrieg, der so genannt wird, auf jeden Fall, von der Partei, die ihn führt, dann das nicht einfach nur zu einem Machtwechsel führt, umkippen zu der gegenüberliegenden Partei, die aber dann im Prinzip wieder vielleicht das gleiche Regime führt, wie die sie bekämpft haben. Also, wie gehen wir mit der Macht um? Wie geht Nicaragua mit der Macht um? Wie gehen wir als Schweizer mit der Macht um? Und ich will jetzt auch nicht sagen, ja, wir gehen natürlich gut um mit der Macht.
Das ist die Antwort dabei.
Ja gut, also die Schweiz, die sich befreit hat, ich sehe die Kriege, die da gelaufen sind, also die Revolutionskriege vom Bürgertum, also von dieser, sagen wir mal, die Ablösung von einem anderen Wirtschaftssystem, von einem Feudalen. Und dort würde ich schon eine Art einen Befreiungskrieg sehen von einer Klasse, die dort unterdrückt worden ist und wo auch natürlich wirtschaftliche Errungenschaften nachher hat können machen, wo sie von den Fesseln, von der Monarchie, vom ganzen Feudalsystem gerettet worden ist. Nur dort war es so gewesen, dort haben sie wieder neue Leute unterdrückt, nämlich andere. Dort, also wenn du sagst, wie gehen die neuen Leute mit der Macht um? Nur glaube ich jetzt, geschichtlich sind wir, ja, es ist vielleicht ein bisschen eine göttliche Vision. Wir sind wirklich in einem, und abgesehen davon, ich kenne die Bibel nicht gut, aber es wird doch mal von einem Reich geredet, wo quasi die Unterdrückung von einem Menschen über andere einmal aufhört. Das Reich Gottes, Gott, dein Reich komme. Mhm. Also irgendwie nenne ich das eine Vision vom Kommunismus. Und ich wollte jetzt nicht auf deine Frage eingehen vom sogenannten Ostblock. Das müsste man in einer anderen Diskussion machen. Ich sage nur, es herrscht eine massive Desinformation und Aufklärung bei uns, was überhaupt in diesen Ländern läuft, warum sie so entstanden sind, was nach dem Zweiten Weltkrieg gelaufen ist etc. Das finde ich ja schaurig wichtig, dass wir Schweizer das wieder mal ein bisschen uns Gedanken machen, wir Schweizerinnen. Und von guter Gewalt und Böse, ja, ich sage auch, es gibt einen guten Gott und einen Bösen. Und ich glaube, Befreiungstheologie redet vom Gott der Armen und vom Gott der Reichen. Und in Nicaragua hast du jetzt eine ganz akute Auseinandersetzung, die sich jetzt in zwei Personen zuspitzen, dem Außenminister Descoto, der sagt, er sei ein Christ. Und zwar glaube ich, er ein Gott der Armen und das sei ein guter Gott. Und das sei ein Gott, der das Leben befürwortet. Und es gäbe einen Gott von der Reichen. Und das nennt er tatsächlich einen teuflischen Gott, also er nimmt die Wörter auch ins Maul, oder? Ein Gott von den Unterdrückern. Und ich glaube auch, es gibt eine gute und eine schlechte Gewalt. Ich glaube, man kann das Problem nur dann diskutieren, wenn man wirklich eben die Gewalt weniger abstrakt sieht, sondern eben ganz untereinander diskutiert, für was willst du Gewalt anwenden, was ist dein Ziel, was sind denn deine Vorstellungen, wie willst du mit den Leuten zusammenleben? Und dass man dort dann darauf kommt, dass Gewalt ein weiterer Punkt ist von Politik, von Auseinandersetzungen zwischen Menschen, dass es einfach die letzte Zuspitzung ist, oder? Würde ich jetzt sagen, wo, das sieht man auch gut bei den Befreiungskämpfen, es hat Landbesetzungen gegeben, es hat Demos gegeben und erst dann als letztes Mittel ist die Gewalt von unten angewendet worden. Und aber gleichzeitig auch die bürgerliche Klasse, auch sie wenden erst dann Gewalt an, wenn ihnen durch andere Mittel sie nicht mehr können verhindern können, dass sie an der Macht bleiben, dann sind sie sofort zur Gewalt bereit. Also jetzt sieht man es sogar am Beispiel von Libyen. Das ist nicht nur gegen Libyen gerichtet, sondern das ist gegen alle Befreiungsbewegungen, gegen alle Länder, die sich versuchen zu befreien, ein eigenständiges Gesellschaftssystem aufzubauen, ist der stellvertretende Angriff gemacht worden. Und wir müssen sehen, sie sind in der Defensive, die USA. Darum, wenn sie in der Defensive sind, wenden sie viel mehr Gewalt an, als wenn quasi es keine grosse Auseinandersetzung gibt, wo sie einfach weiter zufrieden ihre Gewalt, also ihre wirtschaftliche Gewalt, können könnt ausführen. Und zudem von den Kugeln wegen einem neuen Wirtschaftssystem. Weißt du, dort ist schon mehr als ein neues Wirtschaftssystem. Dort ist eine Art von Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit und ein Volk, das gelitten hat unter einem anderen System. Da geht es, aus dem vielleicht natürlich sackbrutal, wie für ein neues Wirtschaftssystem. Aber das hat für diese Leute wahnsinnig viel mit Leben, mit miteinander können. Den Plausch haben, mit miteinander können sich würdig fühlen, oder? Das ist dann viel mehr als einfach, sie haben keine grosse Ahnung, was sie jetzt genau für ein Modell wollen richten. Sie haben sich mal befreien und wollen einfach kollektiv miteinander etwas aufbauen. Nikas, oder? Wenn du mit Nikas redest. Und das ist natürlich viel, viel nicht so blutleer, wie einfach ein neues Wirtschaftssystem errichten. Und für das sind sie bereit, das Leben zu geben. Und dort finde ich das einen tollen Akt. Als jemand, der sich irgendwie daraus hält. Und wenn du dann siehst, es gibt dann so Leute, die lieber in der Stadt weiter studieren oder in Managua, in der Hauptstadt, als an die Front gehen, sogar Leute, die für den Prozess sind dort. Und da denke ich, ja, also ich habe viel mehr Achtung vor jemandem, der sich wirklich sein Leben bereit ist einzusetzen. Weil der Krieg findet ja an der Grenze statt. Oder? Du kannst da zufrieden, wie wir auch sind, noch viel ärmer, oder? Kannst du dort den Krieg nicht spüren. Und Leute, die das machen, Da ist wirklich ein Akt von Solidarität zu denen von der Bevölkerung, die jetzt massiv betroffen sind, zu den Campesinos im Norden, die täglich verschleppt, ermordet werden, wo ich das einen christlichen Akt sogar finde. Oder?
Ich möchte auch noch etwas zu deiner Schockiertheit sagen, und zwar zum Begründen, wieso ich nicht so schockiert bin, muss ich ausgerechnet wieder den Ethiker hinführen, wo eine raffinierte Argumentation hat, die aber irgendwie sehr einleuchtend ist. Er sagt nämlich, die Ethik als Überlegung, als Reflexion aufs Handeln stützt sich eben auf Handlungen ab. Und Handlungen sind einfach bis zu einem gewissen Grad gewollt und auch frei entscheidbar. Jetzt, wenn aber dein Leben total bedroht ist, dass es also nur noch darum geht, wer schiesst zuerst, ist das im Grunde noch gar keine Handlung mehr, sondern es ist der völlig unwillkürliche Akt von Lebenserhaltung. Das heisst, es fällt im Grunde noch außerhalb von jeglichen ethischen Normen. Und ich schätze die Situation in Nicaragua auch so ein und ziehe das damit auch auf die kollektive Ebene, dass es eigentlich nur noch ums Überleben geht. Und in so einer Situation, muss ich also ehrlich sagen, obwohl ich das verstehe und obwohl ich natürlich überhaupt nicht dafür plädiere, dass man kalten Arsches aufeinander schiesst, ist das etwas, was für mich irgendwie... Ja, da fühle ich mich dann an Herrn Jecker erinnert, der sagt, man könnte doch nicht einfach so von oben herab die Lage beurteilen und unsere sehr weitgehenden und natürlich sicher sympathischen Vorstellungen von Mitmenschlichkeit darauf anwenden.
Ja, du hast sicher recht, wenn ich an der Front stehe, und der Stab mir vis-à-vis, ist es sicher ein Akt von Lebenserhaltung. Aber bis zu dem Moment, wo ich da hinkomme, dass ich dem an der Front vis-à-vis stehe, das ist für mich die Frage, muss es wirklich da hinkommen? Muss ich das mit mir machen? Auch, ich meine, auch mit einer Motivation, die vielleicht dann wirklich geht, um vielleicht Vision von paradiesischeren Zuständen. Wenn ich das nur alles könnte glauben, dass es nachher so viel besser wäre. Aber da habe ich meine Zweifel. Und ich sage nur, ich zitiere den furchtbar bis zur Autoplakette abgenutzten Satz. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Also bis zu dem Moment, wo ich... Muss es bis zu dem Moment kommen? Das ist für mich die Frage. Ich wollte noch mal etwas aufwerfen, wo ich sage, das stimmt nicht. Und wenn es Theologen gibt, die das sagen, dann haben sie das Christentum mindestens um die Hälfte degeneriert. Es gibt nicht einen Gott der Armen und einen Gott der Reichen. Mhm. Vielleicht ist das in der griechischen Mythologie. Merkur ist der Gott der Diebe. Aber wenn wir vom Christentum reden, ist Gott auf jeden Fall einmal für alle Leute der Erlösungstod gestorben, um einmal auf den theologischen Aspekt zu kommen. Auf jeden Fall. Und zwar für die Armen und für die Reichen. Und das sind für mich Probleme, wenn man auch über Befreiungstheologie redet und auch über militante Priester, wo ich nicht einfach sage, das sind jetzt schlechte Leute und die greifen zu den Waffen, sondern nachvollziehen kann ich sie sowieso nicht, weil ich in einer anderen Lebenssituation bin. Also ich kann mir vorstellen, dass man in die Gewissensentscheidnot kommt. Aber wenn ich mich nur einsetze für die Armen, was passiert mit den Reichen? Ich meine, die sind in dem Sinn dann nämlich auch wieder Arme. Also man kann es auch wieder umkehren. Ich wehre mich einfach gegen den Ausdruck. Und von dort her kommt für mich auch die Scheu, dass man Menschen aufeinander kann losschicken kann. Und zwar auch mit der besten Argumentation nicht aufeinander kann losschicken kann. Das begreife ich nicht, vor allem wenn man sich dann mal vorstellt, wir reden jetzt sehr viel von dem Befreiungskrieg, aber die Sachen können auch Ausweitungen haben. Ich denke nur an zwei grauenhafte Weltkriege. Und dass die Entwicklung, die man dort gesehen hat, die entwickelt sich, die hat sich schon eingeholt, wenn man an die Waffensysteme denkt. Die Leute, die immer mehr darunter leiden, sind nicht wie seinerzeit im 30-jährigen Krieg, die sich dann wirklich aneinander an der Front gegenüberstehen, sondern es ist in massivster Form und am allermeisten ist das Zivilbevölkerung. Am allermeisten. Und das ist für mich auch noch gerade ein Moment, wo ich mich frage, ist die Gewaltanwendung, die man da jetzt, also auch die, in den Interview, im individuellen Moment, ist es vielleicht gerechtfertigt, wo für mich dann doch ein Fragezeichen setzt?
Also ich will rasch Antwort geben auf deine Frage, was mit denen passiert, ohne lange theologisch zu diskutieren. Für mich ist es sogar theologisch lösbar. Die Bibel sagt klar und deutlich, die Reichen müssen arm werden, die müssen ihr Zeug verschenken, fertig. In einer Welt, wo nicht alle reich sein können, ist es unanständig, reich zu sein. Und der von Menschen aufeinander losschicken, das ist mir sehr sympathisch. Da habe ich dabei, dass die Menschen sich nicht schicken lassen, weil sie eben auch eine gewisse Selbstständigkeit haben.
Ach du mein Schreck.
Ja, das ist aber immerhin eine Dimension, die nicht mehr religiös ist, die nicht utopisch und nicht jenseits bezogen ist, sondern das ist sogar irgendwann einmal vom Liberalismus behauptet
worden. Kleines Stichwort, denk nur an die jüngsten Wahlen direkt bei uns. Wie leicht sich die Leute von einem dummen, emotionellen Argument einfach schicken.
Ich habe nicht gesagt, dass sie
mit den Fingern zeigen, das ist ein Ausländer und da müssen wir gar nicht auf die Tamilen losgehen, sondern, oh, das ist ein Fremder, oh, der muss ja schlecht sein, natürlich nimmt man den Arbeitsplatz weg.
Nein,
das ist mir völlig klar. Sich mit dem einfachsten Argument, wenn man nur sagt, du hast es nachher ein bisschen weniger gut, lassen sie sich mit dem blödsten Motiv schicken. Beispiel ja, Zweiten Weltkrieg.
Das ist mir völlig klar, dass es nicht so ist. Aber ich meine, die Leistung zu erbringen, dass sich Leute weniger schicken lassen, nicht auf Front schicken lassen, ist zumindest einiges die einseitigere und realistischere Möglichkeit. Und das kann ich zurückbinden auf deine Position, die du hast, Karl, in der Armee. Oder wenn du sagst, mit den Leuten reden und so weiter. Dann ich würde, wenn schon, von einem Feldprediger eben genau das verlangen. Quasi die Aufklärungsarbeit, also bis hin zu dem Punkt, wo du mit dem Soldat redest und dem quasi ermöglichst, eine freie Entscheidung zu fällen. Oder? Wobei die ist dann immer noch nicht frei, weil er eben muss Konsequenzen zu tragen, wenn er aus der Armee austritt. Aber, und das habe ich auch so gemeint mit Militarisierung von der Gesellschaft, wir sind doch gar nicht in dieser Struktur rein, jetzt in der Schweiz rein, und das ist tatsächlich etwas ganz anderes als in Nicaragua beispielsweise, wo wir da frei könnten eben entscheiden, wo wir losgeschickt werden oder nicht, sondern du wirst als mündiger Bürger verlangt in dem sogenannten Zivilleben und wenn du ins Militär kommst, musst du den Grind abgeben. Nur so funktioniert das Militär. Den Grind abgeben, weil man die Leute muss schicken können, oder? Die müssen ja nur einfach den Befehl gehorchen. Übrigens etwas total ethisch Verwerfliches, das sagt jeder Ethiker. Also, das muss man eben auch sehen. Eine Armee ist per se, also einfach als Struktur schon mal etwas Unethisches. Und ich glaube, man kann es damit begründen, weil sie Leute schickt, oder?
Ich glaube, eier gehen halt immer von den Voraussetzungen zu fest aus, man werde geschickt von unmündigen Bürgerinnen und Bürgern. Wenn du sagst, ja, jeder lässt sich schicken, klar. Ich sage auch nicht, wir sind in dieser sogenannten Demokratie sehr mündig. Also wenn du in den USA kommen überhaupt 38% der Bürger daraus, wer gegen wen kämpft in Nicaragua und wer auf welcher seiner Seite ist. Also natürlich, es setzt voraus Diskussion und dass wir eben wieder, dass wir eben miteinander auch politische Diskussionen haben und dass die in der Schweizer Demokratie nicht gross, also wenn du jetzt Leute auf der Straße fragst, was sie zu diesem und zu jenem denken, dann ist das Bewusstsein eben nicht sehr gross. Da können aber die Leute nicht dafür, da kann meiner Meinung nach ein Erziehungssystem, das für mich im Militär am krassesten der Ausdruck ist, von eben nicht auf Leute, die Fragen haben, nicht gross eingehen, auch Leute, die Protest haben, sie irgendwie als Randgruppe anzustellen, zu kriminalisieren, sofort eine gewisse Hetze gegen sie zu machen. Das letzte Beispiel bei uns in der Jugendbewegung, der 80er-Bewegung. Ja, dann kannst du natürlich, solange die Leute nicht die Bewusstheit haben, kannst du sie zu Gewalt animieren, wo sie fremdbestimmt sind. Da kannst du zu irgendetwas animieren. Das sind Männer, die Gewalt gegen Frauen ausüben, weil sie zu wenig untereinander diskutieren, weil sie in einem System leben, wo das quasi normal ist, dass man das macht. Aber du musst schon von einer anderen Form von Gewaltausübung gehen, die sehr eine bewusste Frage. Und da sage ich schon, ich bin nur schon zufrieden, was der Feldprediger gesagt hat. Wie ist dein Vorname?
Karl Peter
gesagt hat. Eine Diskussion. Mhm. Je mehr wir über entscheidende Fragen vom Leben nachdenken, je mehr wir auch Geschichte studieren, desto weniger kann man uns belügen. Gefahr da, dass wir irgendwie, ich finde das auch, etwas sehr, sehr gefährliches, eine Gewaltanwendung. Aber desto mehr können wir wenigstens bewusst einen Akt vollziehen, wo wir uns tausendmal fragen müssen, ob der richtig ist, für was er ist, etc. Und auch Menschen, die nicht jetzt als sogenannte Paradies von der gewaltfreien Gesellschaft glauben, wo keine Ausbeutung mehr stattfindet, glaube ich, im täglichen Leben. Wenn du dich gegen Gewalt wehrst, kommst du an einen Punkt an, wo dein Wehren, du musst überdenken, ob du das mit gewaltfreien Mitteln machen musst. Und das musst du diskutieren mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und da sollen wir beide respektieren. Ich sage nicht, ein Gewaltloser wirklich konsequent ist, was sich wirklich konsequent wehrt, finde ich schon fantastisch. Und ich glaube, dort müssen wir uns einen Kopf zerrennen. Ich finde aber auch andere, die Gewalt anwenden, sollten dir mehr Vertrauen haben, dass die nicht einfach geschickt werden oder manipuliert sind, sondern dass sie wirklich aus ureigenstem, bestem Gewissen machen.
Ich hatte einfach ein Unbehagen bei deinen Ausführungen, Markus. Mich dünkt es, du gehst im Grunde genommen von der Vorstellung aus, die führen. Die haben im Grunde noch schlechte Ziele. Und die schicken einfach andere, die sich nicht wehren können, und missbrauchen die. Also, ich will da schon dafür plädieren, dass man differenzierter muss denken. Und eben darum plädiere ich auch für das Gespräch. Für das Gespräch auf allen Stufen und zwischen allen Stufen. Wehre mich auch dagegen, wenn, wie du, Guy, angetönt hast, so eine Verketzerung stattfindet. Wenn in Offizierskreisen so herablassend und schematisch und verständnislos geredet wird über andere. Über Friedensbewegung, über Verweigerer, eine Waffe zu tragen, über Dienstverweigerer und so. Das tut mir weh und es geht gegen meine christliche Überzeugung, wenn man sich so verhält, so ist. Darum plädiere ich auch für das Gespräch, dass man sich gemeinsam überlegt, was haben wir für eine Aufgabe eigentlich. Aber es ist ganz klar, es kommt keine Armee ohne derjenige aus, die führen. Und derjenige, die sich dann auch schicken lassen. Die Frage ist einfach, ob die, die dann geschickt werden, wissen, warum. Und hinter dem Auftrag mit Überzeugung können stehen. Mhm. Und ich will auch nochmal anknüpfen an das, was Susanne vorher gesagt hat. Gott von den Armen, Gott von den Reichen. Es ist natürlich eine Frage von der Definition. Und ich glaube, der Guy hat es auch nicht so gemeint, dass es tatsächlich einen Gott von den Armen und einen Gott von den Reichen gibt. Einfach so schematisch. Also der Gott von den Reichen habe ich einmal eher so verstanden, dass die Reichen für sich und für fragwürdiges, verwerfliches Verhalten von ihnen sogar um Gott bemüht, oder? Und sich da irgendwie rechtfertigen damit.
Dass sie einfach auch die christliche, was ursprünglich mal war, dass es wirklich für euch Christen Jesus und Gott von den Armen war, dass das, yeah. dass das verdrängt worden ist und dass natürlich die Kirche auch eine staatstragende Funktion in vielen Ländern yeah. bekommen hat. Ja. Bei uns auch zum Teil, ja. also die Hauptkirche.
Aber ich will ganz klar unterstreichen, was Susanne gesagt hat, Gott ist ein Gott für die Armen und für die Reichen. Und jetzt nochmal zurück auf etwas anknüpfen, was Markus gesagt hat, die Reichen müssen arm werden. So heisst es ganz klar im Neuen Testament. Oder noch anders gesagt, man sollte wirklich eine solidarische Menschengemeinschaft sein, wo wir miteinander das teilen, was uns Gott schenkt. In reichem Mass und noch heute, Gott sei Dank, in einer Fülle, dass alle Menschen könnten genug zu essen haben und könnten miteinander in einer guten menschlichen Gemeinschaft leben. Warum macht sich dann der Reiche nicht zu einem Armen? Warum?
Ist das eine rhetorische Frage? Willst du das
zu Nein, ich will schon eine Antwort darauf geben. Ich will schon eine Antwort darauf geben, aber diese Frage müssen wir uns stellen. Aus dem Grund, weil er von Natur aus egoistisch und zuerst einmal an sich denkt und raffgierig. Und ich nehme mich da nicht davor aus, oder? Auch ich denke immer wieder an das Materielle und an die materielle Sicherheit von meiner Familie und so. Und der Mensch, der reiche Mensch, das wird unverblümt gesagt, im Neuen Testament hat grosse Mühe, seinen Reichtum zu teilen mit dem Armen. Mhm. Und da braucht er Hilfe dazu. Und darum braucht er auch Gott. Ich will geschwind erinnern einfach an die Geschichte vom Oberzöllner Zachäus. Das war auch ein Reicher, der hat sich bereichert. Oder? Und der hat auch Gott gebraucht. Zu der Befreiung von seinem Reichtum. Und es ist das Wunder geschehen, tatsächlich. Durch die Begegnung mit Jesus ist er frei geworden. Und ich als Christ schaue es für mich als eine wichtige Aufgabe als Christ hier in der Schweiz. Als wichtige Aufgabe an. Dass ich mich versuche einzusetzen, dass die Armen wie die Reichen sehen, wie sie Gott nötig haben. Und vor allem die Reichen, wie sie sich müssen auf die Seite von Gott stellen und ihn fragen, was willst du, dass ich tue? Im Sinn von der Reich-Gottes-Vorstellungen von Jesus. Und ich für mich persönlich schaue da als einen wichtigen Weg das Gebet an. Das Gebet für die Reichen, das Gebet für die, die Gewalt anwenden. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch das Gebet für die Unterdrückten.
Ja, hätte eigentlich sehr gerne etwas entgegnet, aber wir stehen in der Zeit drin. Das stinkt man eigentlich immer wieder, aber gut, das ist 10. Ich möchte einfach euch danken, Karl-Peter und dir, Guy, dass ihr ins Studio gekommen sind, im Gegensatz zu anderen. Und euch daheim, die zugelassen haben, dass ihr zugelassen habt und ausgeharrt habt. Ich weiß nicht, ob es noch erlaubt ist, zum Abschluss noch ein Stück. Es wäre von Jimmy Clifton ein ganz uraltes Antikriegslied, Vietnam.